Ich komme ein bisschen führen. Ich habe es nicht so gerne, wenn ich so weit weg bin, da im Hinterstübli. Ich freue mich, dass wir wieder da sein heute Morgen und nach dieser Sommerpause miteinander auch Gottesdienst feiern. Wir haben es gehört, wir fangen eine neue Predigtserie an heute. Wir haben vor den Ferien vieles aus dem Markus-Evangelium gehört. Auch wie dort das Evangelium mitteilt wird. Und wir möchten jetzt uns in der nächsten Zeit beschäftigen damit, wie Menschen Jesus nachfolgen und können wachsen. In unserer Predigergruppe sind wir beim Überlegen dann auf eben den Apostel Petrus gestoßen und seinen zweiten Brief. Der Petrus, haben wir gemerkt, ist kein so ein Schriftgelehrter wie der Paulus, sondern eher so ein traditioneller Normalgläubiger, könnte man sagen. Vielleicht so mehr wie wir auch vom Hintergrund, oder? Wo man vielleicht auch christlich aufgewachsen ist. Der Petrus, der ist einer normalen, traditionellen, wahrscheinlich jüdischen Familie aufgewachsen und hat nicht so ein krasses Erlebnis, denke ich. Oder vielleicht anders, als das der Paulus erlebt hat, von so einem Weg da und dann etwas ganz anderes. Wir haben darum gedacht, wir wollen einmal dem Petrus ein bisschen näher nachspüren. Ich will den ersten Teil, die ersten 10 Verse vom Petrusbrief lesen, wo er sich selber vorstellt. Er schreibt dort in Petrus 1, 2. Petrus 1, die Vers 1 bis 2. Es schreibt Simon Petrus, ein Sklave und Apostel von Jesus Christus, an alle, die denselben wertvollen Glauben empfangen haben wie wir. Das ist der Glaube, der uns durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt wurde. Gnade und Frieden vermehre sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser und tiefgründiger kennenlernt. Wie haben sich Gnade und Frieden, wo er da schreibt, im Leben von Simon Petrus vermehrt? Wie hat er Jesus besser und tiefgründiger kennengelernt? Diese Fragen wollen wir heute ein bisschen angehen, wenn wir das Leben von dem Petrus anschauen. Ich habe mich in der Predigt für heute leiten lassen von einem Gottesdienst, den der Pastor Edwin Schulz in die Philippus-Gemeinde in Bielefeld in Deutschland gehalten hat. Das war im März 2022. Im Zusammenhang mit dem neuen Jesus-Filmprojekt «The Chosen» hat sich der Pastor Schulz mit Petrus beschäftigt. Wir werden dann auch eine Szene nachher aus dem Film sehen. Und ich weiss nicht, wer von euch alles von dem gehört hat, aber wir werden das mal miteinander einen Einblick nehmen. Der Petrus ist ja eine interessante Persönlichkeit. Aber wir wissen eigentlich sehr wenig über sein Leben, bevor er mit Jesus angefangen hat, unterwegs zu sein. Wir wissen, dass er durch seinen Bruder Andreas zum Glauben gekommen ist, besser gesagt, zu Jesus geführt worden ist. Die Macher von diesem Chosen-Film haben darum sich ein bisschen überlegt, was könnte man da machen, und haben so ein paar Geschichten, Einlagen zu seinem Charakter dazu gemacht. Und darum ist es vielleicht ein bisschen überraschend für die einen, dass, wo man das erste Mal einem Petrus begegnet, ist er am Schlägeln mit anderen, also mit einem. Und daneben ist sein Bruder Andreas, der wetten geht, bei den Leuten zusammensuchen, welcher von beiden geht. Ja, warum denn? Weil nämlich die Brüder Andreas und Petrus oder Simon einfach nicht genug Geld hatten, um ihre Steuern zu zahlen. Und der Simon hat dann versucht, auf verschiedene Art und Weise zu Geld zu kommen, damit der Römer seine Steuern zahlen kann. Leider sind die verschiedenen Ideen eben in die Hose gegangen, auch das Schlägeln und Geld dafür gewinnen, weil er sie gewinnen. Es bleibt ihm dann am Schluss noch eine Tagesfrist, um die Steuerschuld zurückzuzahlen, wo sein Leben radikal verändern würde, weil sie wahrscheinlich Besitz und das Boot wegnehmen würden. Und so fischen sie die ganze Nacht durch, auch mit Hilfe von Freunden, und geben dann auf, weil sie nichts gefangen haben. Und jetzt werde ich den ersten Teil der Geschichte lesen und dann werden wir den zweiten Teil mit dem Film schauen. Darf ich da schnell zwei Leute bitten, dass wir den Vorhang ziehen, dass es ein bisschen besser da vorne sichtbar ist. Und dann legen sie sich den Text. Oh, die gehen nicht ganz durch, he? Ja, nur. Ist gut. Vielleicht nützt es ein bisschen. Also, Ich lese aus Lukas 5. Ja, das macht dann Technik schon dorthin. Ja. Was? Ja, genau. Nein, ich stehe. Also, es heisst da, eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er mit der Predigt fertig war, sagte er zu Simon. Jetzt mache ich da schwarz und dann ist der Matthias dran.
Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Etwas weiter draußen.
Ich will wirklich nicht mit dir streiten, Meister. Aber wir haben das die ganze Nacht getan. Nichts.
Ich muss ja auch ein bisschen fassen, wenn ich das gesehen habe, und dann sollte weiterfahren. Ich finde es einfach cool. Wäre auch gerne dabei gewesen, oder? Ja, Jesus hat den Simon, den Andreas, den Johannes und den Jakobus berufen. Aber ich denke, das Wunder mit den Fischen, das ist wirklich ganz speziell einfach für den Petrus gewesen, den Simon. Er hat das gemerkt oder gewusst, dass der Simon so ein Kickstart-Wunder braucht, damit er aus seinen alten Gewohnheiten, aus seinen Situationen drin ist, rausnehmen und etwas Neues anfangen mit ihm. Dass er Petrus hat Simon angefangen nachfolgen. Ja, was war der Simon für ein Typ? Der Simon war voller Eifer, ungestüm, mutig und direkt. Er hat dazu geneigt, sein Maul zu öffnen, bevor er gewusst hat, was er sagt. So nach dem Motto, warum soll ich denken, bevor ich höre, was ich sage? Man könnte sagen, er war so der Apostel mit dem vorschnellen Mundwerk. Aber Jesus hat dem Simon einen ganz anderen Namen gegeben. Im Lukas-Evangelium lesen wir, Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab. Die Wortwahl ist eigentlich von Bedeutung. Jesus hat ihm nicht einen neuen Namen gegeben, um den alten zu ersetzen. Er hat ihm einen zusätzlichen Namen gegeben. Wir würden heute vielleicht fast sagen, er hat ihm einen Übernamen gegeben. Der Übername Fels, das ist das griechische Wort Petros, Petrus. Auf Aramäisch hat das Kephas geheißen, das wird auch mal erwähnt. Und das hat eigentlich Fels bedeutet. Wir lesen da in den verschiedenen Evangelien, dass Jesus weiterhin den Namen Simon verwendet hat. Und das ist vor allem dann, wenn der Simon etwas gemacht hat, wo Jesus eigentlich dann hat wollen korrigieren. Jesus hat einen guten Grund gehabt, warum er ihm den Übernamen Petrus gegeben hat. Von Natur aus ist nämlich der Simon alles andere als ein Fels, ein Petrus, in der Brandung gewesen. Er war unbeständig, ungestüm, unzuverlässig. Er hat zu grossen Versprechen geneigt, hat es dann aber nicht erfüllen können. Er hat zu den Menschen gehört, die sich schnell für eine neue Sache begeistert haben, aber dann nicht zu Ende geführt haben. Er war der Erste, der voll Elan mitgegangen ist, aber dann auch wieder wahrscheinlich der Erste, der aufgegeben hat. Anscheinend hat Jesus mit dem neuen Übernamen den Simon daran erinnern, was aus ihm werden sollte. Wie Jesus ihn könnte brauchen. Je nach Namen, wo Jesus dann auch braucht, hat er ihm eigentlich immer eine Botschaft geschickt. Mit Simon hat er ihn gewarnt davor, nach seiner eigenen Art zu leben und zu handeln. Und wenn er ihn mit Fels angesprochen hat, dann hat er ihn gelobt und hat seine neue Lebensausrichtung bestätigt damit. Als ich die Namensgeschichte ein bisschen entdeckt habe in der Bibel, da musste ich selber ein bisschen an meine eigene Namenserfahrung denken. Gott hat mir nicht einen Übernamen gegeben, einen anderen, aber er hat mir gezeigt, dass das Verständnis von meinem Namen anders gefüllt werden kann. Martin bedeutet nämlich der Kriegerische. Der Name ist abgeleitet vom latinischen Wort Mars, vom Planet Mars, ja, und steht für den römischen Kriegsgott. Tatsächlich hat sie in meiner Jugendgeschichte einige so, nicht so lustige Geschichten, sondern mit Streiten drin. Und dann später hat mir dann ein Missionar mir eine Art so ein Kompliment machen, indem er gesagt hat, ich hätte Gabe von der Konfrontation. Wahrscheinlich hat er nicht sagen, dass ich gerne streite. Durch eine Predigt hat mich dann Jesus auf eine neue Namensvision gebracht. Ich habe an einem Diakoniefest eine Geschichte von einem jungen römischen Soldat, der später Offizier geworden ist, gehört. Der hat gehört, wer Jesus ist, und dann hat er angefangen, Jesus nachzufolgen. Es gibt eine ganz bekannte Szene. Ja, Entschuldigung, wenn wir nicht richtig da. Und ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Wo der junge Soldat oder der Soldat, der Römer, seinen Mantel einem Bettler gibt und teilt. Der Mann, den darauf gehört, gesehen aus der alten Schweizer Hunterternoten, ist der Martin von Thur. Das ist der bekannte Mönch und Missionar, der in Frankreich gelebt hat und einen Großteil von Frankreich missioniert hat. Ich habe in meinem Leben entdeckt, wenn ich mich überfordere, unter Stress gerate, dann neige ich wirklich zur Konfrontation. Aber wenn ich lerne, Acht geben auf mich selber, dann kann Jesus meine gleichen Begabungen im praktischen Dienst an anderen auch gut brauchen. Der Rat, sich Acht auf sich selber geben, ist da ein Rat, den ja der Paulus am jungen Timotheus gegeben hat. Darum ist oft für mich auch heute noch immer wieder die Frage, in welchen Martin tun ich investiere? Welchen Martin gebe ich in meinem Leben Raum? Ich habe das sehr spannend gefunden, zu entdecken, wie Jesus Namen braucht, um das Leben von Menschen zu beeinflussen und reinzureden. Jesus hat dem Petrus gezeigt, wer er werden könnte. Er hat dann immer mehr dort auch angeführt, dass es dann passiert ist, was Jesus für eine Vision für ihn gehabt hat. Dass er wirklich zum Fels geworden ist. Und ich möchte jetzt vielleicht dir mal eine Frage stellen. Welchen zweiten Namen würde auch dir Gott geben? Vielleicht gibt es ja etwas, das Gott in dein Leben jetzt hineinsprechen will. Vielleicht gibt es etwas, wo du mit deinen natürlichen Fähigkeiten, deiner Art nicht so hast, aber wo Gott dich möchte anführen. Vielleicht sagt Gott, hey, vielleicht bist du so oder so und ich sehe in dir noch das. Vielleicht bist du so ungestüm und ich sehe in dir einen Felsen, so ein bisschen wie beim Petrus. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht bist du so ganz ruhig und still und Gott sagt, ich sehe in dir noch so lebendiges Wasser sprudeln, ein so quirliges Leben, das rauskommt. Welchen zweiten Namen würde ich echt Gott dir geben? Was der Petrus mit Jesus erlebt hat, hat dazu geführt, dass er in seinem Wesen, in seinem Leben und in seinem Charakter sich weiterentwickelt hat. Gott hat einen gewöhnlichen Mann genommen, einen unbeständigen, impulsiven und eine widerspenstige Persönlichkeit. Und er hat ihn geformt zu einem felsähnlichen Anführer. Zum grössten Prediger unter den Apostel und zur prägenden Figur von diesen 12 Jüngern. In den ersten 12 Kapiteln dann von der Apostelgeschichte, wenn ihr also mal leset, dann merkt ihr, wie grossartig der Petrus in der ersten Gemeinde gewirkt hat und Gott gebraucht hat. Ja, wie hat aber Jesus aus dem Simon also eine Persönlichkeit, so einen Führer, also einen Nachfolger gemacht? Was hat der Petrus in dieser Schule von Jesus lernen? Das erste Mal hat er ihn durch die Lebenserfahrung viel lernen lassen. Er musste Lebenserfahrungen durchmachen, die nach Jesu Vorstellungen wichtig sind, um ein Leiter zu werden. Und Lebenserfahrung ist ein sehr strenger Lehrmeister. Beim Petrus sind die Erfahrungen oft auch sehr unangenehm für ihn selber gewesen. Sein Leben ist so ein Zick-Zack-Kurs. Wir werden es noch ein bisschen sehen, oder? Und vielleicht denkt jetzt jemand, oh, das kenne ich, bei mir geht es auch so ein bisschen rauf und runter. Aber ich kann euch beruhigen, beim Petrus war es noch viel schlimmer gewesen. Jesus hat ihn so durch 3 Prüfungsjahre geführt, mit schwierigen Lebenserfahrungen. Und es sind Erfahrungen, die eine wachsende Persönlichkeit, ich denke, ich muss durchmachen, auch zum geformt werden. Da ist zum Beispiel Geschichte, wo eben Jesus die Jünger fragt, wie wir es gehört haben von der Heidi, was sagen die Leute, wer ich bin? Dann haben sie ein bisschen geredet und gesagt, das und das. Und dann kommt direkt die Frage, wer sagt ihr, dass ich bin? Und wir haben die Antwort gehört. Der Simon Petrus, natürlich wieder als Ersten, oder, sagt dann, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat dann gelobt für das. Hey, das hat dir Gott gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus so ein bisschen grösser geworden ist, oder? Er vielleicht hat rumgeschaut, haben sie einmal alle die anderen Jünger mitbekommen, was da war, dass er als Klassenbester die richtige Antwort gegeben hat. Und dann hat Jesus davon erzählt, dass er leiden und sterben muss. Und der Musterjünger denkt, jetzt, wo ich alles richtig gemacht habe, kann ich Jesus auch weiterhelfen. Jesus hat jetzt gerade so einen Stimmungskiller losgelassen, oder? Alles war noch super gewesen, und jetzt erzählt er uns, er müsse sterben. Und dann eben, ein paar wenige Verse lesen wir dann nachher weiter. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan, du wirst mich in eine Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Ich denke, eine sehr heftige Aussage. Eben war er noch der Held der Jünger gewesen, und jetzt wird er öffentlich vor allen, kommt er eins oben drauf über. Durch die schmerzliche Zurechtweisung hat der Petrus gelernt, dass er auch für den Teufel angreifbar ist. Der Teufel hat sein Maulwerk können brauchen, genauso wie es Gottes Geist hat können brauchen. Sollte Petrus menschliche Absichten verfolgen, könnte er zu einem Werkzeug vom Teufel werden, vom Feind, auch wenn er vorher brillant das Richtige gesagt hat. Auch nach der Festnahme ist der Petrus wieder so ein Opfer geworden von seinen falschen Gedanken. Hier im Garten Gethsemane hat er auf eine ganz harte Art und Weise müssen lernen, dass er ein schwacher Mensch ist und sich nicht einmal auf sich selber verlassen kann. Als seine prahlerischen Versprechen und ernsthaften Vorsätze voraus haben nicht gehindert, dass er fällt. Nachdem er allen erklärt hat, dass Jesus niemals von ihm verleugnet wird, hat er es trotzdem gemacht. Und wenn man dort lesen, hat er das sogar noch untermauert mit Flüchen. Auf diese Weise hat der Petrus auch gelernt, wie viel Schräges noch in ihm ist. Und wie wachsam und vorsichtig er gegenüber sich selber sein soll. Und gleichzeitig hat er gelernt, dass Jesus in jedem Fall brauchen will. Stützen und bewahren will. Trotz seiner Sünde und seiner geistlichen Schwachheit. All das ist in ihm zu einer Erfahrung geworden. Er hat das durch Erfahrung hart lernen. Manchmal war das sehr bitter, schmerzhaft und demütigend. Aber es hat das andere gegeben, die ermutigenden Erfahrungen. So absolut herrlich wie auf dem Berg der Verklärung, wo er dabei sein durfte. Durch diese Erfahrungen hat Jesus den Jünger geformt, seinen Charakter. Und Jesus hat immer wieder darauf geschaut, dass er versteht, was da passiert. Ich will jetzt noch kurz vier also Eigenschaften ein bisschen darauf eingehen, wo Jesus beim Petrus entwickelt hat, wo er noch darauf geschaut hat. Das erste, Unterordnung. Das ist eigentlich gar nicht in Petrus seine Natur gewesen. Aber es gibt eine ganz interessante Geschichte, kurz darüber ab, wo sie auf dem Berg der Verklärung waren, wieder einmal ist es um die Steuern gegangen. Da sind die Tempelleute gekommen und haben Petrus gefragt, Petrus, zahlt ihr eigentlich auch Tempelsteuern? Und Jesus auch. Und dann hat Petrus wieder gelogen und hat gesagt, ja natürlich, oder ich denke schon. Und bevor er das hat Jesus erzählen konnte, hat Jesus ihn darauf angesprochen und gesagt, Petrus, müssen eigentlich die Söhne vom König auch Steuern zahlen? Ja, nein, eigentlich nicht. Nur die Untergeordneten. Und damit hat Jesus ihm sagen, ich als Gottes Sohn muss ja eigentlich kein Tempel Steuer zahlen. Da hast du schon recht, Petrus. Aber wir wollen denen kein Ärgernis machen. Und darum gehst du jetzt an den See, fängst einen Fisch und beim ersten, wo du den Mund aufmachst, hat es ein Geldstück drin, das für die Tempelsteuer für dich und für mich langt. Es wäre absolut unnötig gewesen, dass er hingegangen wäre und für Jesus die Tempelsteuer gezahlt hat. Aber Gott hat ihm etwas sagen. Nämlich, es gibt da weltliche Ordnungen. Und die sind gut und wir halten uns daran. Egal, ob wir es eigentlich gar nicht erfüllen müssen oder nicht. Das zweite, Selbstbeherrschung. Der Petrus war ein temperamentvoller Typ. Und im Garten Gethsemane hat er es einfach nicht mit anschauen, wo die Soldaten gekommen sind und jetzt seinen Meister da mitnehmen sollen. Der soll gefangen werden. Vielleicht sind da 100 Soldaten rum gewesen. Und ich weiss gar nicht so recht, man müsse sagen, der Petrus hat Mut gehabt, oder es hat doch eher an Wahnsinn grenzt, dass er ein Schwert für ihn genommen hat und sich verteidigen wollte. Er ist auf der ersten losgegangen und der ist ausgewichen, hat aber nicht ganz weg müssen. Eigentlich, so könnte man sagen, ein Amateur gegen einen Berufssoldat. Und weil er nicht ganz weg ausgewichen hat, hat er dem Knecht das Ohr abgehauen. Der Petrus hat alles gegeben, wieder einmal, völlig sich eingesetzt. Er will den Messias retten. Und was macht Jesus? Der buckt sich, nimmt das Ohr und heilt es. Ich denke auch das, was für ein Schlappe für den Petrus vor den anderen, vor Freunden und vor Feinden. Er hat einen Schaden verursacht, wo Jesus nicht wollte. Und Jesus muss jetzt wegen ihm noch jemanden heilen. Er hat alles an Begeisterung, die er gegeben hat. Er hat alles gemacht, was er konnte. Und Jesus sagt, nein, Simon, auf diese Weise will ich es nicht. Und da hat, glaube ich, Jesus ihm auch ein klares Signal gegeben, nämlich, es geht darum, dass du dich kannst beherrschen. Es ist nicht gut, wenn du emotional immer gerade das machst und meinst, sie geht's dran. Ich denke, dass das wirklich so ist, Menschen, die natürliche Führungsqualitäten haben, die wissen, was sie anwenden, die sind nicht gerade so Selbstbeherrschungskönige. Selbstbeherrschung, Mäßigung, Disziplin, Zurückhaltung, die wachsen nicht automatisch. Die muss man auch lernen. Und ich denke auch Nicht-Christen folgen keinem zornigen Jesus-Nachfolger nach, wenn er sich selber nicht gelernt hat, beherrschen. Das dritte, Liebe. Liebe bedeutet eigentlich Bereitschaft, einfache Sachen zu tun, die eigentlich unter unserem eigenen Wert sind. Ich finde das gut formuliert. Der Petrus hat da auch wieder ganz typisch reagiert. Wo es darum gegangen ist, dass Jesus ihn hat am Vorabend beim Passa die Füße waschen, hat der Petrus gesagt, mir musst du die Füße nicht waschen. Das ist doch unter ihrer Würde, Messias. Und Jesus hat dann gelehrt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann kommt das Gegenteil, oder? Yeah, dann der ganze Körper, oder? Alles oder nichts. Irgendwie hat er das schwarz-weiß gern gehabt, der Petrus. Und Jesus bringt dann auf den Boden runter und sagt zu einem, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Du bist so rein, um meiner Gnade willen. Aber die Füße möchte ich dir jetzt gleich waschen. Und dann sagt Jesus das Gleichnis, Ein Gleichnis habe ich euch gegeben. Sind bereit, einander Dienst zu tun, die eigentlich unter eurer Würde oder Stellung sind. Was auch immer das genau heisst. Sind bereit, einander zu helfen. Dort, wo ihr vielleicht sagt, ja, das kann auch jemand anderes machen. Das muss nicht ich machen. Aber vielleicht ist es so, dass wenn uns etwas gerade auffällt, wo jetzt so wichtig ist, dass man es macht, dann sind wir doch bereit, das zu machen, aus Liebe an den anderen. Und das Vierte, Jesus hat den Petrus auch gelehrt, dass seine Liebe zu ihm unerschütterlich ist und der Petrus auf Gnade von Gott immer vertrauen kann. Er ist in dieser Gnade getragen und aufgehoben. Nach der Geschichte mit dieser schroffen Zurechtweisung «Gang weg, Satan!» wird in mehreren Bibeln und in mehreren Evangelien extra erwähnt, dass 6 Tage später, also sehr kurze Zeit, Jesus, die 3 Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus, mit auf den höchsten Gipfel genommen haben. Und dort ist die Verklärung hat jetzt stattgefunden. Also Jesus hat den Petrus mitgenommen. Was auch immer schiefgelaufen ist im Leben von Petrus, wo auch immer er versagt hat, Jesus hat sich von dem nicht abhalten lassen. Er hat an ihm festgehalten. Und die prägendste war, dass der Petrus das Erlebnis gemacht hat auf dem Berg oben. Das kommt im 2. Petrusbrief dann führe, wo er dann schreibt, wie viel mehr haben wir ihn mit eigenen Augen in der hohen Würde gesehen, in der er künftig offenbart werden wird. Ich glaube, das ist das durchschlagende Erlebnis, das Petrus gemacht hat auf dem Berg oben. Er war einer von 3 Menschen, die Jesus gesehen hat, wie sonst niemand anders. Jesus ist Gottes Gnade in Person. Ich denke, bei der Fußwäschung ist die gleiche Korrektur gekommen. Jesus korrigiert die Extrem von Petrus sanft mit dem Wort, wo er sagt, ihr seid alle rein wegen mir. Der Petrus ist von Jesus schon lange angenommen. Daran hat seine Art und Weise nichts geändert. Und der Petrus hat die unerschütterliche Liebe von Gott zu ihm müssen lernen. Jesus liebt mich mehr oder weniger, je nachdem, ob ich mehr oder weniger richtig handle und glaube. Das Denkmuster ist falsch. Das hat der Petrus durch seine Lebenserfahrung mit Jesus erkannt. Und Jesus ist dabei geblieben. Bis ganz zum Schluss. Im letzten Gespräch nach seiner Auferstehung, beim Morgenessen am See Tiberias, hat Jesus den Petrus nach dieser Verleugnung 3-mal angesprochen mit dem Namen Simon, liebst du mich? Und es steht wirklich der Name Simon. Die Botschaft ist gerade wieder gekommen. Unabhängig von Petrus seiner Antwort wiederholt Jesus 3-mal den Auftrag, den er ihm schon viel früher gegeben hat, und er sagt es immer wieder. Sorg für meine Schafe, weid meine Lämmer. Jesus hat seine Berufung nicht zurückgezogen, seinen Auftrag in keiner Art und Weise geschmälert. Er hat dem Simon da sogar erneut zugesagt, wie er als Petrus sein Leben zur Ehre Gottes werde vollenden. Und da hat der Petrus begriffen, was Gnade ist. Wie ein Lebenszeugnis wiederholt er am Ende von seinem 2. Petrusbrief, was wir schon ein bisschen am Anfang gehört haben, fast mit dem gleichen Wort, der sagt, lebt immer mehr aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und lernt ihn immer tiefer erkennen. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch 3 Fragen stellen oder mit auf den Weg geben. Die könnt ihr vielleicht einmal in der stillen Moment darüber nachstudieren oder einmal ein bisschen nachdenken, wie ist das in eurem eigenen Leben. Die erste Frage ist, welchen 2. Namen würde Jesus dir geben? Die 2. Frage, welche Erfahrungen haben deinen Charakter positiv verändert? Und die 3, in welchem Bereich möchte Jesus an dir noch ein bisschen arbeiten? Ich werde jetzt mit einem Gebet schliessen. Und wenn ich das Gebet gesprochen habe, werden wir ein Lied hören von Johannes Nitsch und Manfred Ziebald. Vielleicht ein Lied, das viele kennen. Und man kann es vielleicht auch als Gebet nehmen. Das Lied «Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin». Ich glaube, das fasst die Predigt und das, was wir von Petrus hören, in seinem Leben sehr gut zusammen, auch wie Jesus mit uns umgeht. Wenn ihr aufsteht zum Gebet, dass ihr euch noch mal schnell ein bisschen bewegen könnt. Ich bete. Danke, Jesus, für die Geschichte von Petrus in der Bibel. Dein Wort hilft uns, uns selber und dich besser kennenzulernen. Jesus, wenn ich das bei Petrus gesehen habe, wie er das gemacht hat, auch wie er vor dir runterfällt und erkennt, wer er ist, dann geht es mir in manchen Situationen auch so. Und darum möchte ich beten oder dir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben neu. Ich bitte dich, Herr, dass du mein Leben neu bei den Sachen, die dran sind bei mir, dass du mich korrigierst und das tust, was dir gefällt. Dass ich so sein kann, wie du dir wünschst. Ich danke dir, dass du immer wieder vergisst. Und ich danke dir, dass du in deiner Liebe an mir festhaltest. Danke für den Heiligen Geist, den du uns schenkst und uns auch daran erinnerst. Und danke, dass du uns hilfst in Zeiten, wo wir anderen Stimmen mehr Raum geben. Red du zu uns durch deinen Geist und segne du uns. Amen.